Hallo und herzlich willkommen zu Haut und Herz, der Kinderhaut-Podcast. In der heutigen Folge verraten wir dir die Geheimtipps von anderen Eltern, die bei ihren Kindern mit Neurodermitis wirklich geholfen haben. Außerdem lernst du, warum der richtige Schlafanzug Juckreiz lindern kann, wieso Chlorwasser tatsächlich gut für entzündete Haut ist und warum Pipi-Windeln in den Müll, aber nicht auf die Haut gehören. Wie immer gilt, dieser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Für eine individuelle medizinische Beratung wende dich deshalb bitte immer an deinen Arzt oder deine Ärztin. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Zuhören.
Guten Morgen, Tati.
Hallo, lieber Felix, und guten Morgen, liebe Herzis.
Guten Morgen, liebe Herzis. Du, Tati, gestern Nacht, ganz katastrophale Nacht gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wir haben uns gestern, wie fast jeden Sonntag, Tatort angeschaut.
So witzig, dass ihr auch so gerne Tatort guckt, wie ihr nämlich auch.
Du schaust es auch immer
ja,
an?
Ja, schon immer, seit der Kindheit.
Das ist irgendwie so ein deutsches Ding, irgendwie so eine deutsche Tradition, dass man Sonntag immer den Tatort anschaut, obwohl er meistens so schlecht ist, dass man sich meistens drüber ärgern muss. Aber gestern
fand ich den gestern gut. Ja, Dresdner Team fand ich großartig gestern.
Vielleicht lässt es auch für gute Folgen in der Zukunft hoffen. Auf jeden Fall, pass auf, wir sind ein bisschen zu spät eingestiegen und dann irgendwie bin ich um 12:30 ins Bett gefallen und so, als ich da lag und gerade so im Wegdämmern war, hört man schon so das aus dem anderen Zimmer und da sind so, oh Gott, dann so mit letzter Kraft aus dem Bett rausgeschleppt, zum Babybett hin, den Kleinen gepackt und so zu uns gelegt und dann hat er erst so eine halbe Stunde oder eine Stunde bis um 13:30 vielleicht so ein bisschen so gemeckert und gequakt. Ist dann irgendwann eingeschlafen, aber natürlich irgendwie um 6 Uhr morgens war dann hellwach und dann der nächste Tag begonnen und ich war ein bisschen gerädert, als ich heute früh aufgewacht bin.
Du armer Felix.
Anyways, das ist auf jeden Fall der Grund dafür, warum ich heute vielleicht ein kleines bisschen weniger energetisch bin als sonst.
Aber ist ja auch gar nicht so schlimm für diese Folge, Felix, weil ehrlicherweise geht es ja um euch, liebe Herzis, und zwar um eure Tipps, was bei euch zu Hause, bei euren Kindern gut bei Neurodermitis geholfen hat. Deswegen, Felix, du kannst dich eigentlich ziemlich entspannt jetzt hier zurücklehnen, kannst noch ein bisschen Schlaf nachholen. Und wir berichten eigentlich euch nur, was uns andere Eltern an Tipps mitgegeben haben.
Ganz genau. Und tatsächlich haben wir so viele Tipps von euch bekommen, dass wir das erst auf 2 Folgen aufgeteilt haben und uns heute entschieden haben, 3 Folgen draus zu machen. Einfach, dass wir wirklich auch in die Tiefe gehen und die Sachen so beleuchten können, dass ihr da was mitnehmen könnt, dass es für euch bestmöglich hilft.
Aber womit nehme ich? Ich habe auch wieder hier bei der Vorbereitung dieser Folge, weil natürlich prüfen wir ja auch eure Tipps quasi einmal auf Mark und Bein und gucken, was sagt eigentlich die Wissenschaft dazu, wie ist das aus medizinischer Sicht zu bewerten. Und ich lerne da so krass viel. Also ich habe wirklich von ein paar Sachen einfach noch nie was gehört. Und dank euch kenne ich jetzt diese Tipps und verstehe jetzt auch medizinisch, was da wirkt oder was nicht. Deswegen ja. Super spannend auch wieder diese Folge. Ich freue mich drauf.
Tati, heute geht es ja wieder um Neurodermitis, wie du schon gesagt hast. Und für alle, die Neurodermitis nicht kennen,
3 schnelle Fakten.
Neurodermitis ist eine genetisch bedingte Erkrankung. Veränderte Gene führen dazu, dass die Haut trockener ist, ihre Schutzfunktion verliert und sich leichter entzündet. Außerdem verliert die Haut zu viel Flüssigkeit, wird trocken und reagiert empfindlich auf äußere Einflüsse. Starke Juckreiz kann den Schlaf und die Lebensqualität deutlich beeinträchtigen und das gilt nicht nur für das Kind selbst, sondern oft für die ganze Familie.
Genau, wo wir ja genau beim richtigen Thema schon wären für unseren Einstieg. Es geht nämlich um Schlafen bei Neurodermitis. Ihr wisst es bestimmt, wenn euer Kind unter Neurodermitis leidet, ist Schlaf echt eine heikle Sache. Also so wie Felix heute Nacht sich da die Stunden mit seinem Kind um die Ohren geschlagen hat, kann ich mir gut vorstellen, dass ihr zu Hause genau dasselbe Thema habt und viele, viele schlaflose Nächte habt, weil es einfach gerade in der Nacht die Kinder ja auch oft stärker juckt. Da gibt es auch ganz interessante Untersuchungen, dass Juckreiz in der Nacht oft stärker ist, weil man einfach weniger abgelenkt ist und das Hirn quasi diese Juckreizempfindung ungefiltert bekommt und deswegen der Juckreiz in der Nacht stärker ist. Aber es gibt was man dagegen tun kann.
Ja, jetzt bin ich aber gespannt.
Also ein Tipp eines Herzis hier war, dass man eben auch darauf achtet, dass man das Schwitzen in der Nacht möglichst reduziert.
Was bedeutet das? Wie mache ich das genau?
Also der Tipp hier war konkret, ja, jeden Abend einen neuen Schlafanzug anzuziehen. Und das finde ich schon mal total sinnvoll. Aber lass uns vielleicht auch einmal mal der Frage nachgehen, welches Problem macht eigentlich Schweiß auf der Haut und warum kann Schwitzen Neurodermitis schlechter machen?
Finde ich eine super wichtige Frage, weil Schwitzen ist ja so natürlich wie Atmen. Wie kann es jetzt sein, dass Schwitzen bei Neurodermitis ein Problem sein soll?
Ja, ganz interessant ist, dass Schweiß natürlich super wichtig ist, um unsere Körpertemperatur zu regulieren, weil durch das Schwitzen ja kühlt der Körper ein bisschen ab. Also das hat eine lebenswichtige Funktion von uns. Aber mit dem Schweiß werden eben auch entzündungsfördernde Botenstoffe ausgeschieden. Und die wiederum, wenn dann der Schweiß mit seinen Botenstoffen auf der Haut zu liegen kommt, können auch die Entzündung verstärken.
Okay, verstehe. Das bedeutet, Schwitzen ist zwar wichtig auf der einen Seite, weil es eben die Temperatur des Körpers reguliert. Auf der anderen Seite, ja, befördert es auch diese Entzündungen, die bei Neurodermitis eben so ein Problem sind.
Ganz genau. Und ein weiterer Faktor, warum Schweiß die Haut verschlechtern kann, ist, dass auch im Schweiß Allergene enthalten sind. Also Allergen heißt ja ein Stoff, der quasi eine allergische Reaktion triggern kann. Und im Schweiß sind es bestimmte Bestandteile von Hefepilzen.
Ist ja ein Ding.
Genau, diese Hefepilze, das hat nichts mit einer Infektion zu tun, sondern die hat jeder von uns auf der Haut, ja. Aber ihr wisst ja, dass die Haut bei Neurodermitis eben sehr, sehr empfindlich ist und dass diese allergenen Substanzen, unter anderem hier die Bestandteile von den Hefepilzen, eben leichter durch die defekte Hautbarriere hindurchdringen und dann das eh schon sehr empfindliche Immunsystem reizen können und dann eben ja eine allergische Reaktion lostreten können mit mehr Juckreiz, mehr Rötung und mehr Entzündung.
Okay, deswegen ist es also umso wichtiger, auch in der Nacht das Schwitzen zu unterbinden. Und du hattest gesagt, unser Herzi, die uns diesen Tipp geschickt hatte, hat gesagt, dass sie das macht, indem sie jeden Abend einen frischen Schlafanzug anziehen lässt.
Genau, das ist schon mal sehr, sehr gut, weil man damit quasi den Schweiß, der ja in der Kleidung aufgenommen wird, jedes Mal wieder rauswäscht. Ein wichtiger Punkt. Aber wir können auch noch ein bisschen weiter einsteigen. Wie sieht eigentlich die optimale Schlafbekleidung für Kinder mit Neurodermitis aus?
Das finde ich super spannend. Hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm, dass man da was anderes braucht. Schlafbekleidung, was hat man da? So Pyjama, oder? Mit so Ringeln drauf.
Klar, der ist auch im Zweifel gar nicht verkehrt, aber es gibt so bestimmte Dinge wie Material oder auch die Beschaffenheit für Schlafbekleidung, Pyjama, die eben gerade bei Kindern mit Neurodermitis oft einfach besser vertragen werden. Lass uns das nochmal durchgehen.
Okay, ich bin ganz Ohr. Also das finde ich echt, das finde ich jetzt spannend.
Also, wichtig ist, dass die Kleidung aus einem leichten Material ist, was atmungsaktiv ist. Und da ist sowas wie Bio-Baumwolle super, weil die ist auf der einen Seite weich, auf der anderen Seite atmungsaktiv. Das heißt, die Wärme wird von der Haut abgegeben und quasi durch die Kleidung hindurch dann an die Außenluft übertragen. Und es ist eben ein besonders hautschonendes Material.
Okay, also besonders atmungsaktiv bedeutet eben, ja, die Wärme wird gut abgegeben. Das heißt, weniger Überhitzung, weniger Schwitzen und die ganzen Probleme, die sich daraus ergeben, die du gerade schon beschrieben hast.
Ja, was ich auch super finde, gerade wenn ihr vielleicht ein Baby noch zu Hause habt, ja, die ja oft in so einem, ja, in so einem Onesie, so einem Ganzkörperschlafanzug schlafen, gibt es auch spezielle Neurodermitis-Schlafanzüge. Was macht die jetzt gut geeignet bei Kindern mit Neurodermitis? Die sind aus Lyocell oder auch Tencel genannt, gemacht. Das ist eine Faser, die wird aus Holz gewonnen. Und die ist eben noch mal sanfter zur Haut als jetzt so eine reine Baumwolle, nimmt super gut Schweiß auf, kühlt die Haut und wirkt sogar ein bisschen antibakteriell, was ja besonders gut ist, weil wir wissen, dass auch eine Vermehrung von Bakterien auf der Haut zu einer Verschlechterung der Neurodermitis führen kann.
Also Lyocell oder Tencel, besonders als Onesie bei den Babys, eine gute Wahl. Wahrscheinlich, ich meine, das sind jetzt Materialien, die mir nicht so geläufig sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass man sich da auch gut beraten lassen kann in einem Bekleidungsgeschäft für Kinder, oder?
Ja, oder also tatsächlich diese Neurodermitis-Schlafanzüge, da gibt es auch im Internet wirklich sehr, sehr gute Anbieter. Werde ich euch im Newsletter nochmal unter meinen Lieblingen der Woche auch einen solchen Neurodermitis-Schlafanzug vorschlagen. Da guckt mal gerne auf die Herstellerseite, die sind super.
Jetzt hätte ich noch eine letzte Frage zum Thema Schlafanzug. Und zwar, angenommen, ist es wieder ganz schlimm mit der Neurodermitis oder vielleicht es ist Sommer und das Kind schwitzt irgendwie wie wild, weil es halt so heiß ist draußen, kann immer mal sein. Wie würdest du damit umgehen? Würdest du dann mitten in der Nacht das Kind irgendwie unter die Dusche stecken, um eben diese allergenhaltigen Schweiß abzuwaschen? Oder würdest du sagen, Mai, ist halt jetzt so? Oder wie geht man damit um?
Du, tatsächlich, ich habe ganz, ganz viele Familien, die mir genau das berichten, die sagen, dass sie teilweise in der Nacht wirklich aufstehen und die Kinder müssen duschen. Das hat jetzt nicht nur den Hintergrund, dass man den Schweiß von der Haut wäscht, aber auch das Kühlen ist ja eine Maßnahme, die sehr gut, ja zumindest kurzfristig gegen den Juckreiz wirkt. Also das kann helfen, aber eigentlich will man ja lieber die Nacht gut schlafen. Und deswegen, ja, ist es eben so wichtig, dass man versucht, das Schwitzen durch die richtige Kleidung möglichst einzudämmen. Und jetzt mal abgesehen vom Schlafklima und vom Schlafanzug, natürlich die richtige medizinische Behandlung, ja, also antientzündliche Cremes, Hautpflege, ganz, ganz entscheidend. Und dann hat man noch die zusätzlichen Maßnahmen, die helfen können.
Ganz genau. Ich glaube, das kann man an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal sagen. Natürlich ist ein super Schlafanzug aus den richtigen Materialien, ist schon mal ein guter Schritt nach vorne, aber ja, niemand darf erwarten, dass damit jetzt die Neurodermitis weggeht. Aber ich glaube, das ist klar. Kommen wir zum nächsten Punkt, Tati, und zwar im Winter, ich glaube, das kennen wir alle, ist die Luft ja wahnsinnig trocken, richtig? Ich meine, man kommt so von draußen vom Walde ins Haus hinein und draußen ist es kalt, drin ist die Heizung auf voller Pulle. Die Luft ist wahnsinnig trocken, ja, und was für uns als Erwachsene vielleicht ohne Neurodermitis vielleicht irgendwie ein bisschen unangenehm ist, wo man vielleicht ein bisschen dieses Ziepen in der Nase irgendwie dann davon bemerkt oder dass man sich vielleicht ein bisschen mehr räuspern muss, weil die Luft zu trocken ist. Was für uns im Prinzip kein großes Problem ist, kann ja für Kinder mit Neurodermitis richtig unangenehm sein.
Ja, du, ich merke das auch, dass trockene Luft trockene Haut bedeutet. Ich sehe das bei mir selber daran, dass meine Unterschenkel zum Beispiel im Winter einfach super, super trocken sind.
Und wenn eben die Haut eh schon zu Trockenheit neigt, ist natürlich, ja, es ist natürlich nicht ideal, wenn die Luft so trocken ist, dass das letzte bisschen an Feuchtigkeit sozusagen über die Luft aus der Haut rausgesaugt wird.
Weil das, glaube ich, das wissen vielleicht auch gar nicht alle. Es ist gar nicht die Kälte, also es sind nicht die Minusgrade, die Haut quasi angreifen, sondern es ist vorwiegend eben der geringe Feuchtigkeitsgehalt in der Luft. Und das führt dann dazu, dass die Haut, das letzte bisschen Feuchtigkeit, was in ihr steckt, quasi an die trockene Außenluft abgibt. Und so trocknet die Haut bei trockener Luft aus.
Okay, aber gibt es da was, was man machen kann? Das Erste, woran ich jetzt denken würde, wäre so ein, gibt es ja diese großen Geräte, die auch immer so ein bisschen so ein Summen machen, die Luft wieder mit Feuchtigkeit versorgen sollen. Soll man sich sowas kaufen als Elternteil von einem Kind mit Neurodermitis?
Das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, ja, die sind halt zum Teil relativ groß, diese Geräte, teilweise auch ziemlich teuer oder auch laut, gerade wenn man das im Schlafzimmer platziert. Und sie haben so ein bisschen das Problem, dass da füllt man ja Wasser rein, ja, und das wird dann durch einen Filter geleitet und dann wird quasi das Wasser verdampft und so wird die Luft angereichert mit diesem feuchten Wasserdampf. Aber diese Filtersysteme oder überall da, wenn Wasser einfach steht, da können sich auch Keime darin vermehren und dann kann es zu einer richtigen Bakterienschleuder werden. Also da muss man sich im Vorfeld gut informieren. Und es gibt auch, finde ich, ganz einfache Möglichkeiten, so Do-it-yourself-Möglichkeiten, wie man auch die Luftfeuchtigkeit steigern kann in den Räumen.
Das hört sich interessant an. Ich persönlich muss sagen, ich bin auch kein großer Freund von diesen Riesengeräten, die überall rumstehen. Deswegen umso gespannter auf deinen Do-it-yourself-Trick. Tati, wie kriege ich die Luftfeuchtigkeit hoch in meinen Innenräumen?
Also ich kann euch sagen, wie ich das mache. Ja, ich nehme einfach meine Wäsche, die nehme ich so feucht, wie sie ist, aus der Wäschetrommel raus. Ja, gebe die nicht in den Trockner, sondern hänge die auf meinem Wäscheständer auf und den platziere ich einfach im Schlafzimmer. Und dann riecht nicht nur alles schön im Schlafzimmer, sondern dann wird eben auch die Luft feuchter.
Ich bin mir sicher, dass jetzt Marketer auf der ganzen Welt böse auf dich sind, weil das hört sich nach dem einfachsten Trick überhaupt an. Und da spart man sich nicht nur eben dieses Riesengerät, sondern wahrscheinlich auch richtig viel Geld. Und hat ja im Prinzip den gleichen Effekt, oder?
Genau. Oder man kann es sogar noch einfacher haben. Man könnte auch einfach nur eine Schüssel Wasser nehmen. Am besten eine größere, flachere Schüssel. Und die gibt man dann einfach entweder direkt auf den Heizkörper oder auf die Fensterbank. Und durch die Wärme, ja, wird dann eben auch Wasserdampf erzeugt. Und das Wasser wird an die Umgebung abgegeben. Also auch das funktioniert.
Gibt es irgendwie so einen Anhalt, wo man weiß, jetzt ist genug? Sozusagen, jetzt haben die Sachen, die ich jetzt versucht habe, haben dazu geführt, dass die Luft ausreichend feucht ist. Woher weiß ich, wann Schluss ist?
Naja, also man empfiehlt, ja, die Innenluftfeuchtigkeit bei über 40% zu haben. Wenn man das ganz genau machen würde, dann würde man das nachmessen. Ja, da gibt es auch Geräte, die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen bestimmen können. Ich selber mache das jetzt nicht, sondern ich mache diese Maßnahmen und gehe davon dann aus, dass die Luft feuchter wird und merke eben auch, dass meine Schleimhäute sich beruhigen, dass die Haut eben nicht ganz so trocken ist. Also da hat man ja schon eine unmittelbare Rückkopplung quasi.
Ein letzter Punkt zum Thema Luftfeuchtigkeit ist ja noch einfacher und der ist die Fenster aufmachen, Stoßlüften.
Genau, man empfiehlt es mehrfach am Tag, so immer so 5 bis 10 Minuten, aber nicht einfach nur Fenster kippen, sondern wirklich Fenster weit aufreißen. Gerne auch 2 verschiedene Fenster aufmachen, damit so ein richtiger Durchzug entsteht. Und dann schafft ihr es eben auch, die feuchte Außenluft nach innen zu holen und dann wird die Luft innen eben auch feuchter.
Wie stehst du zum Lüften? Ich muss ja persönlich sagen, dass ich das maximal unangenehm finde. Ich erinnere mich auch damals an die Schulzeit immer noch, wo man im Winter dann irgendwie immer ganz viel lüften musste. Und wo es dann eiskalt reinkam.
Ich finde es ja ehrlich gesagt herrlich. Ich fand es auch in der Pandemie eine der wirklich sehr wenigen Dinge, die positiv waren in der Pandemie, dass alle ja wirklich total manisch Stoß gelüftet haben. Ich finde es persönlich sehr angenehm.
Okay, da gibt es also auch verschiedene Ansichten zu. Aber Kinder mit Neurodermitis profitieren auf jeden Fall davon, wenn ihr, wie Tati gerade gesagt hat, mehrmals am Tag für ein paar Minuten die Fenster aufmacht, um die Feuchtigkeit aus der Außenluft in eure Wohnräume reinzuholen.
Gut, und dann, Felix, glaube ich, kann man das Thema auch abschließen. Der letzte Tipp natürlich, ja, schaut bitte, dass ihr die Innenraumtemperatur ein bisschen niedriger haltet. So 20 bis 22 Grad ist optimal und im Schlafzimmer darf es auch gern noch ein bisschen kühler sein. Da wäre optimal so zwischen 16 und 18 Grad.
Ja, Wahnsinn, wie viel man zum Thema Luftfeuchtigkeit sprechen kann. Tati, kommen wir zum nächsten Punkt, zum nächsten Geheimtipp, den wir von unseren Herzis bekommen haben. Und zwar Baden im Chlorwasser. Da habe ich so ein bisschen gestutzt, als ich das gelesen habe, weil ich mir gedacht habe, okay, Chlorwasser, das ist ja ein Ding. Ist das nicht was, was man eher überhaupt nicht machen sollte bei Neurodermitis?
Ja, das steckt auch total fest in vielen, vielen Elternköpfen drin, dass sie sagen, oh, mein Kind mit Neurodermitis, nein, das darf nicht am Schwimmunterricht teilnehmen oder im Urlaub besser nicht im Pool schwimmen. Lass uns das wirklich mal pro und contra einfach mal abwägen. Was spricht für Baden im Chlorwasser und was dagegen?
Also was dafür auf jeden Fall spricht, ist, dass es total viel Spaß macht und dass man natürlich auch irgendwie nicht, ja, ich meine, ich glaube, wir alle erinnern uns dran, wie unangenehm das ist als Kind, wenn die ganze Klasse Spaß hat im Wasser und da planscht und man selbst sitzt irgendwie auf der Bank, auf der Ersatzbank. Das ist natürlich schon mal ein großer Nachteil, würde ich sagen.
Ja, und ich finde es super schön, dass du das sagst, Felix, weil das ist für mich tatsächlich eines der Hauptargumente. Wir wollen, dass Kinder mit Hautproblemen einen ganz normalen Alltag leben können, Kind sein dürfen. Und dazu gehört natürlich auch der Besuch im Schwimmbad. Deswegen, das sehe ich auch als den, ja, den wichtigsten Faktor für die Überlegung, darf mein Kind ins Chlorwasser, ja oder nein? Ja, bitte, es soll nämlich teilhaben.
Okay, und neben der Teilhabe jetzt mal wirklich auf die Haut, so Fokus auf die Haut. Was macht Chlor mit Neurodermitis-Haut?
Also, es ist schon so, dass chlorhaltiges Wasser die Haut, empfindliche Haut, wie es ja bei Neurodermitis der Fall ist, auch weiter austrocknen und reizen kann. Das ist richtig. Aber wenn man weiß, wie man es richtig macht, kann das Chlorbad tatsächlich Vorteile haben.
Du hast auf jeden Fall meine Spannung geweckt, Tati. Wie mache ich es richtig?
Also Chlor desinfiziert, das wissen wir. Deswegen wird ja Chlor auch ins Poolwasser reingegeben.
Und wenn ich jetzt mein Kind ins Chlorwasser reingebe, dann werden natürlich über das Chlor auch die Bakterien auf der Haut wegdesinfiziert sozusagen.
Bingo. Und die Bakterien sind ja ein Grund, dass die Neurodermitis schlechter wird, weil sich diese Bakterien eben auf der Neurodermitis-Haut stark vermehren und dann einen Schub pushen können.
Das heißt, Vorteil ist eben, dass das Chlor im Wasser eben die Bakterien reduziert. Aber was ist jetzt der Nachteil? Das hört sich doch eigentlich super an.
Na, der Nachteil ist eben, dass wenn die Haut sehr, sehr stark entzündet ist, also die Haut wirklich super rot ist, die Haut offen, wundgekratzt ist, dass es dann wirklich auch brennen kann, ja, und darüber auch die Haut reizen kann. Deswegen ist es eben so wichtig, dass man nach dem Baden im Chlorwasser das Chlorwasser einmal von der Haut runterwäscht, sprich man steigt dann einmal unter die Dusche, wäscht es alles einmal ab und ihr kennt ja meinen absoluten Lieblingshack.
Ich weiß schon, was jetzt kommt und zwar Soak and Seal.
Bingo! Genau, das heißt nichts anderes, als dass, wenn ihr einmal geduscht habt, beziehungsweise euer Kind abgebraust habt, dann mit dem Handtuch vorsichtig trocken tupfen, die Haut ist noch leicht feucht und dann gebt ihr direkt eine Feuchtigkeitscreme drauf. Am besten was ein bisschen einen höheren Fettgehalt hat, denn so verhindert ihr, dass die Haut Feuchtigkeit verliert.
Das bedeutet, man kann eigentlich, wenn man es richtig macht, das Baden es macht nicht nur Spaß, sondern es kann sogar einen positiven Effekt auf die Haut haben, wenn man eben danach dafür sorgt, dass das Chlor wirklich vollständig abgewaschen wird und man mit einer richtigen Pflegecreme, wie du gerade schon gesagt hattest, dafür sorgt, dass eben die Haut dann, also die Feuchtigkeit in der Haut gespeichert wird und eben nicht weiter austrocknet.
Genau.
Unterm Strich bedeutet das also, Bad im Chlorwasser, richtig gemacht, Vorteil für die Kinderhaut.
Yes.
Nächster Punkt sind Zinktabletten. Einer von euch hat uns als ihren Geheimtipp die Zinktabletten ans Herz gelegt. Finde ich erstmal super spannend.
Ja, ich weiß nicht, wie es dir in der Praxis geht, aber ich habe das Gefühl, Zink wird so von ganz vielen als Wundermittel und Allheilmittel gegen alle möglichen Probleme, von Haarausfall über Entzündungen, über Sonnenbrand. Also es wird eigentlich ja, bei allem Zink eingeworfen.
Und wie ist es? Ist es wirklich das Wunderheilmittel, für das viele es halten?
Nein, das ist es definitiv nicht. Aber, jetzt pass auf, es gibt wirklich Studien, die gezeigt haben, dass Kinder, die Neurodermitis haben, häufiger als Kinder ohne Neurodermitis etwas niedrigere Zinkspiegel im Blut haben, also in Anführungszeichen Zinkmangel haben.
Ne, das ist ja interessant, Tati. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass Kinder mit Neurodermitis einfach grundsätzlich Zinktabletten einwerfen sollten?
Nein, eben genau das ist nicht richtig, sondern nur wenn dein Kind mit Neurodermitis, aber auch ohne Neurodermitis, wirklich einen Zinkmangel hat, also wenn der Arzt einen Zinkmangel nachgewiesen hat, dann ist es sinnvoll, Zink einzunehmen in Tablettenform. Und dann hat man in diesen Untersuchungen auch gesehen, dass wenn die Zinkspiegel sich wieder normalisieren, dass dann auch die Neurodermitis bei den Kindern besser wird.
Finde ich total spannend. Und ich glaube, dass auch viele wahrscheinlich jetzt gerade aufatmen, die das hören, weil man ja irgendwie auch immer auf der Suche ist nach so einem, ja, wir hören es ja so wahnsinnig oft, so nach der Ursache. Und ich meine, wie schön wäre es, wenn man da Zink einnehmen könnte und sich dadurch dann die Neurodermitis verbessert.
Genau, an der Stelle muss ich nochmal klarstellen, also Neurodermitis, die Ursache für Neurodermitis ist sicher nicht ein Zinkmangel, ja, sondern das sind die Gene und das ist das Immunsystem, was sehr empfindlich reagiert und das sind Reizstoffe von außen. Aber wenn eben der Zinkspiegel niedrig ist, also krankhaft erniedrigt ist und man dann Zink gibt, dann kann auch die Entzündung in der Haut davon profitieren.
Finde ich wirklich super spannend. Unser letzter heutiger Hack, der hat mich so ein bisschen wirklich vor den Socken gehauen, weil das war ungefähr was ich gar nicht erwartet hatte.
Ja, Pippi Windel auf Juckreiz. Genauso wurde es geschrieben.
Habe ich das richtig verstanden? Pippi, also eine vollgepieselte Windel auf die juckende Haut drauf?
Du, genauso stelle ich es mir vor, ja?
Okay. Wo fangen wir da an?
Also ich fand es am Anfang, ehrlich gesagt, ich habe da drüber gelesen und dachte so, wie crazy ist das bitte? Auf gar keinen Fall, bis ich da mal nachgedacht habe und eigentlich festgestellt, eigentlich voll clever, weil ich vermute mal, dass eure Motivation die war, dass in dem Urin, im Pipi, ja Harnstoff enthalten ist.
Im Harn, Harnstoff auf Lateinisch Urea.
Genau, und Harnstoff, Felix, wissen wir ja, setzen wir ganz, ganz viel ein, weil es ein wunderbarer, natürlicher Feuchthaltefaktor ist, der dafür sorgt, dass die Haut weniger trocken ist und wird auch, gerade bei den etwas älteren Kindern, ja, auch gerne als Pflegecreme mit Urea, mit Harnstoff dann bei Kindern mit Neurodermitis eingesetzt.
Ganz genau, man kennt es ja aus dem Drogerieregal. Mit Urea hier, mit Urea da, das ist ja eins von den ganz großen Werbeversprechen, dass Urea irgendwie gut für die Haut ist. Also
stimmt ja auch an der Stelle, das ist nicht nur ein leeres Werbeversprechen, sondern Urea ist tatsächlich auch sehr gut für die Haut, aber
genau, jetzt kommt's. Urea ist zwar in Pippi enthalten, Harnstoff ist im Harn enthalten, das ist grundsätzlich nicht verkehrt. Aber natürlich ist es in einem ganz anderen Kontext verabreicht, in einer ganz anderen Formulierung. Und wie es in der Pflegecreme drin ist, kann natürlich das Urea ganz andere Eigenschaften erfüllen als jetzt im Pipi.
Das ist richtig. Und außerdem sind im Pipi natürlich und gerade unter dieser Windel ja natürlich auch noch ganz andere Dinge enthalten, die wir nicht auf der Haut haben wollen. Also vor allen Dingen auch Keime. Ja, und wir wissen ja auch, dass die empfindliche Neurodermitis-Haut ja auch verstärkt zu Infektionen neigt. Ja, mit Bakterien, aber auch anderen Pilzen, Viren. Und deswegen würde ich davon abraten, eine ja verschmutzte Windel tatsächlich auf die entzündete Haut zu geben. Aber jetzt kommt von mir ein persönlicher Geheimtipp, da habt ihr zwar nicht nachgefragt, aber ich sage es euch trotzdem. Was super funktioniert, das habe ich entdeckt, als ich das beim Stillen mal ausprobiert habe, wenn die Haut so richtig entzündet ist und aber so glüht und heiß ist, kann man eine saubere, Achtung, saubere Windel einfach ins Kühlfach legen, die gefriert, und dann kann man das wieder rausnehmen und kann das quasi als Kühlung einfach auf die entzündet oder auf die glühenden Hautstellen einfach mal drauflegen. Dann hat man wie so eine Art Icepack, aber das ist angenehm und das lässt sich eigentlich auch ganz gut so fixieren als Windel.
Das bedeutet, Tati, Windel mit Pipi ist irgendwie keine so gute Idee, aber Windel ohne Pipi kann ganz gut helfen, die Hautstellen so ein bisschen zu kühlen und eben die Entzündungen, den Juckreiz so ein bisschen zu verbessern.
Yes, genau so.
Jetzt kommen wir zum Schluss nochmal ganz kurz zu unserem wöchentlichen Newsletter, dem Kinderhaut-Kompass. Tati, was hast du diese Woche für uns vorbereitet?
Also als Highlight gibt es meine persönliche Empfehlung für einen Neurodermitis-Schlafanzug. Weil wenn man mal im Internet guckt, da gibt es ja wirklich viele verschiedene Anbieter. Ich habe euch einfach mal mein Lieblingsprodukt rausgesucht. Könnt ihr gerne nachlesen.
Und wie immer gibt es natürlich auch die Zusammenfassung der heutigen Folge und allerlei hilfreiche Tipps.
Ganz genau. Und wenn ihr die nachlesen wollt, dann meldet euch unbedingt für unseren Newsletter Kinderhautkompass an. Den Link dazu findet ihr ganz einfach in den Shownotes.
Ganz genau. Das war's für heute. Ich freue mich auf nächste Woche. Nächste Woche kommt tatsächlich der dritte und letzte Teil unserer Serie über eure Geheimtipps bei Neurodermitis. Und ich bin schon ganz gespannt, was auf uns wartet.
Ich genauso, Felix. Macht's ganz gut bis dahin, liebe Herzis.
Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Sepia. Die Redaktion übernimmt Tatjana Braun. Moderiert wird von Felix King. Aufnahmeleitung Florian Bresemmler. Die Musik stammt von Felix King und Luke Larson. Ein besonderer Dank geht an die Deutsche Stiftung Kinderdermatologie und die B. Braun Stiftung. Und natürlich möchten wir dir danken für dein Interesse und dafür, dass du Teil unserer Podcast-Community bist. Hast du Fragen, Anregungen oder Feedback? Dann kontaktiere uns gerne über unseren Instagram-Account die_kinderhaut_docs. Für weitere wertvolle Tipps abonniere unseren Newsletter Kinderhaut-Kompass. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe, dein Team von Haut und Herz.